Wer weiß.
Ja, schauen wir mal. Also schauen wir jetzt, schon beim Thema. Aber das werden wir sehen. Also die, ich habe das Gefühl auch eben nach der JAX, dass viele Leute also sehr, sehr konservativ sind und halt festhalten an dem, was da ist. Mhm. Was mich eigentlich überrascht hat, weil nach meinem Dafürhalten ist es eben so, dass wenn man sich halt das EGB, gerade das EGB 2 Programmiermodell ansieht, mit 3 ist es ja besser geworden, dann ist es halt an, und sich dagegen halt Spring ansieht, dann ist es eigentlich relativ klar, in welche Richtung man sich orientieren sollte. Ich glaube, dass halt auch bei vielen Leuten noch irgendwie überraschend viele für meine Begriffe sind halt der Meinung, dass ein Application Server eine notwendige Geschichte ist. Wobei eigentlich ja eben die, mein Gefühl ist eigentlich, dass es eben nicht so ist. Und dass man halt viele Dinge, also wie verteilte Kommunikation und Skalierbarkeit und Halten von irgendwelchen Zuständen und so weiter, eben mit Webservern mindestens genauso gut machen kann, wenn nicht, also und wahrscheinlich sogar besser.
Ja.
Und das war von daher, war das halt für mich insgesamt überraschend. Also wir hatten da halt diese Diskussion über EGB 3, die ein sehr interessant war und die wir halt auch wieder für die VIAX machen werden. Und das war halt für mich irgendwie was ich da halt mitgenommen habe, was mich halt überrascht hat, weil ich hatte bisher gedacht, ich sei halt technologisch eher konservativ, aber ich bin wohl tatsächlich eher progressiv. Aber gut, man lernt eben dazu.
Ja, schön, dass du Zeit hast, Eberhard.
Ja, danke.
Nur noch ganz schnell ein paar einführende Worte nachgeschoben. Dies ist der Todhardt-Nehmer Nummer 5 vom 25.05.2005. Mein Name ist Frank Westphal, mein Gesprächspartner Eberhard Wolf und unser Thema ist das Spring Framework. Viel Spaß! Lass uns mal ein bisschen über Spring sprechen. Frühling, genau die richtige Jahreszeit. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du?
Ja, also mein Name ist Eberhard Wolf. Ich arbeite bei der Firma Saxonia Systems. Habe dort den Jobtitel des Chefarchitekten. Ich schreibe immer in meinen Unterschriften mittlerweile für die Kommentare. Ich beschäftige mich mit Java-basierter Server-Software. Das ist eigentlich auch das, was ich tue. Also sprich große serverbasierte Anwendungen, wie kriege ich das auf die Reihe, die eben zu entwickeln und dort eben gerade so eine technische Ausrichtung. Und deswegen beschäftige ich mich halt mit solchen Technologien, gerade eben wie EGB beispielsweise oder eben Spring. Das sind so die ist so der Fokus, den ich da im Wesentlichen habe eigentlich.
Mhm. Wir waren ja gerade vor 2 Wochen, war das glaube ich schon, wieder auf der JAX. Da genau. Hast du ja auch zu dem Thema vorgetragen. Das Thema ist ja auch gerade ziemlich aktuell.
Ja, sehr deutlich.
Erzähl mal ein bisschen was über Spring. Was ist das? Was fasziniert dich daran? Was deswegen hat es dich so interessiert? Deswegen hast du dich damit beschäftigt und auseinandergesetzt? Und
ja, das ist eigentlich auch gleich eine etwas gemeine Frage. Also ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass es halt schwer ist, dass ich halt Schwierigkeiten habe, das so in einen Satz zu bekommen. Also für mich ist die beste Analogie ist zu Spring ist für mich eigentlich J2E. Ich habe halt in J2E habe ich eine Ansammlung von APIs, das habe ich in Spring auch. In Spring habe ich eine deutliche Vereinfachung bei der Benutzung dieser APIs und kann damit eben serverbasierte Anwendungen entwickeln. Das ist für mich der Fokus. Oft wird halt Spring primär gesehen als ein Dependency Injection Container. Dependency Injection ist eben dieses Prinzip, dass ich sage, ich habe Java-Objekte und statt dass die eben aktiv irgendwo hingehen und sich Ressourcen holen, ist es halt so, dass die Ressourcen ihnen zugewiesen werden. Das ist eine Geschichte, die relativ fundamental ist und ich habe inzwischen das Gefühl, dass das also wirklich extrem fundamental über etwas über objektorientierte Programmierung sagt. Denn wenn ich Beziehungen zwischen Objekten habe, habe ich halt sowas wie Vererbungsbeziehungen, was ich eben direkt in der Programmiersprache ausdrücken kann. Und auf der anderen Seite habe ich eben sowas wie Beziehungen zwischen Objekten. So, und die kann ich halt in UML hinmalen. Die kann ich halt auch im Prinzip im Code hinschreiben, aber es ist eigentlich nicht so, dass es halt wirklich so ist, dass ich halt dieses Beziehungsgeflecht, das sich halt bei objektorientierten Systemen bildet, dass ich das halt wirklich dort irgendwie aufbauen kann. Es ist ja halt nur so, dass ich sage, ich habe eine Instanzvariable und die weist halt auf ein anderes Objekt. Genau dafür ist halt Dependency Injection gut. Was eben auch wieder bedeutet, ist es häufig so, dass halt Dependency Injection primär gesehen wird, um Ressourcen aus irgendwelchen JNDI-Kontexten auszulesen oder dann alternativ halt tatsächlich selber zu erzeugen. Das ist für mich nur ein Teil des Spiels, also eben der Zugriff auf Ressourcen. Für mich ist es eben auch eine Strukturierungsmöglichkeit, um Anwendungen an sich zu strukturieren und eben diese Objekt, Beziehungen aufzubauen. So, dadurch habe ich dann eben diese Vorteile von leichter Testbarkeit und so weiter. Und Spring bietet dann eben darüber hinaus diese verschiedenen Frameworks, eben für Zugriff auf JDBC oder Hibernate oder Ibatis, das ist auch so ein OER-Mapper, oder JDO, JavaMail und so weiter und so weiter. Also bietet da eine Integrationsplattform, eben im Gegensatz zu J2E, auch für nicht standardisierte APIs, die sich halt eben in der Praxis durchgesetzt haben, also sowas wie Hibernate eben. Es gibt dann noch eine AOP-Implementierung. Es gibt die Möglichkeit, AspectJ zu integrieren, und es gibt ein eigenes Web-Framework. Mittlerweile ist es auch so, dass halt um Spring herum eine relativ aktive Community existiert, die halt jede Menge Sachen noch da hinzufügt. Also es gibt Spring IDE, um halt in Eclipse möglichst effektiv mit Spring entwickeln zu können. Es gibt ein Framework, das sich halt um Security-Belange kümmert und so weiter. Und auch da habe ich halt das Gefühl, dass es halt so ein wenig den Stand eben von so einem Basis-Framework einnimmt, jetzt schon wie J2E, wo andere Leute eben Dinge drauf aufbauen. Und das ist halt für mich auch ein Hinweis dahin, dass es halt möglicherweise wirklich so ist, dass es eben, also dass man, ich habe so ein Papier mal geschrieben, um halt zu sagen, was ist Spring überhaupt, und habe das halt provokativ überschrieben mit Spring, das neue J2E, Fragezeichen.
Aha.
Und das kann eben gut sein, dass das eben tatsächlich so passiert. Aber wobei man das eben abwarten muss. Und es ist auch eine Geschichte, die eben auf J2E natürlich aufbaut. Also es ist nicht so, dass es eben das jetzt ersetzt, sondern es erleichtert es halt primär.
Ja, das ist ein guter Überblick. Lass uns doch mal die einzelnen Dinge, die du eigentlich schon angerissen hast, mal nacheinander so ein bisschen abklappern. Fangen wir mal mit dem Dependency Injection Prinzip an. Wie sieht das in der Praxis aus?
Also die grundlegend ist es halt so, dass ich eine Konfigurationsdatei habe, in XML geschrieben, die ist relativ einfach, da steht halt drin, ich habe bestimmte Beans, und da gebe ich halt an, von welcher Klasse das Instanzen sein sollen, und dann kann ich die halt konfigurieren, einmal dadurch, dass ich denen halt Werte zuweise in den über Set-Methoden, und ich kann dann eben auch Referenzen zwischen Beans darüber aufbauen. Das ist so das Grundsätzliche. Es gibt dann da so ein paar subtilere Geschichten, also eine der Fragen ist ja zum Beispiel, wie ich halt von diesen Werten als Strings zu echten Werten komme. Da werden halt Java Beans Property Editoren benutzt. Es gibt solche, eine interessante Geschichte ist auch, dass Beans halt per Default erstmal Singletons sind. Das ist auch eine sehr tiefgehende Geschichte. Also das Interessante ist ja, dass das Singleton-Pattern eigentlich sagt, auch dem Namen nach, ich will dafür sorgen, dass es von einem Objekt nur eine Instanz gibt. So, und wenn man das Singleton-Pattern jetzt aber implementiert, sorgt man halt für einen Nebeneffekt, nämlich den Effekt, dass ich halt außerdem weiß, wo ich dieses Singleton halt herbekomme. So, und das ist halt global, also das ist im Prinzip sowas wie eine globale Variable. Ich kann halt überall darauf zugreifen.
Ganz genau, ja.
Und das Problem ist halt mit Spring wieder gelöst, weil die sind halt per Default halt alle Singletons, aber sie werden halt normal erzeugt und werden halt dann normal auch den anderen Beans jeweils zugewiesen, was eben bedeutet, dass ich zum Beispiel dieses Problem, dass ich halt eine Klasse nur isoliert, also dass ich eine Klasse isoliert testen will und dass ich halt dann diese versteckten Abhängigkeiten zu Singletons habe, die habe ich halt nicht mehr, weil ich kriege das Singleton halt über eine Set-Methode zugewiesen und da kann ich halt dann genauso gut einen Mock oder sonst was halt reinstecken. Und auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, dass man dazu halt auch eher, dadurch halt auch eher zu einem Programmiermodell verleitet wird, wo man nicht mehr auf die Idee kommt, halt irgendwie Funktionalitäten in statische Methoden einzubauen, sondern eben in Instanzmethoden, weil es eben so leicht ist, auf diese Dinger zuzugreifen. Und ich glaube halt auch, dass das ein Weg ist, um effizientere Programme zu schreiben mit weniger Objekten, weil es eben häufig so ist, gerade bei solchen typischen Serversystemen, dass es eigentlich nur Objekte sind, die halt Dienste anbieten und die halt nicht unbedingt Gegenbeispiel wäre ein Kunde, für jeden Kunden will ich ein eigenes Objekt haben, aber sowas wie ein DAO beispielsweise, also ein Data Access Object, was eben den Zugriff auf die Datenbank regelt, davon will ich typischerweise nur eine Instanz haben. Und wenn ich halt Spring nutze, ist es halt so, dass das der Default-Weg ist, dass dieses DAO eben davon nur eine Instanz gibt und dass man halt überhaupt nicht auf die Idee kommt, irgendwie andauernd neue DAOs zu erzeugen. Also das geht halt einfach nicht.
Ja.
Und das ist halt auch ziemlich, ziemlich interessant. Also es ist eine relativ triviale Technologie, das ist auch nicht eine Geschichte, die Spring jetzt irgendwie erfunden hat. Da gibt es eben auch Pico-Container und Nano-Container und halt beliebig viele andere Implementierungen. Aber wenn man das halt sozusagen zu Ende durchdekliniert, geht es halt recht weit. Und also ich habe halt, das ist mir halt deutlich in Erinnerung geblieben, ich habe halt mal mit jemandem über das Thema gesprochen und der hat halt gemeint, man könnte sich ohrfeigen, dass man es nicht immer so gemacht hat. Und das fasst es also für mich ziemlich gut zusammen. Also ich habe halt wirklich das Gefühl, dass das eine relativ fundamentale Geschichte ist. Es wäre halt mal interessant herauszufinden, warum diese Sache jetzt gerade in den Fokus gerät und warum das eigentlich nicht länger so ist.
Ich glaube ja, das war eine Frage, die ich mir gerade eben so ein bisschen gestellt habe, ist, man liest so ein bisschen von dem Rod Johnson, die Hauptfigur von dem Projekt im Moment, dass die Sachen halt eben halt auch testgetrieben entstanden sind zum großen Teil. Glaubst du, ich meine halt, wer halt testgetrieben entwickelt und eben mockgetrieben und so weiter, der öffnet die Klassen ja sowieso halt. Er macht halt die Abhängigkeiten explizit, öffnet die Klassen gegenüber den mitarbeitenden Objekten, zieht Interfaces ein, entkoppelt dadurch und so weiter. Glaubst du, dass es damit ein bisschen zusammenhängt? Könnte es sein, dass die Idee deswegen halt ein bisschen mehr Fahrtwind bekommen hat?
Ich glaube halt schon, dass sich das in irgendeiner, also testgetriebene Entwicklung und Dependency Injection gehören halt mit Sicherheit sehr stark zusammen, weil eben Testbarkeit einer der Effekte von Dependency Injection ist. Trotzdem ist es aber so, also wenn man dieser Argumentation folgt, dass man halt sagt, in objektorientierten Systemen ist es halt so, dass die Referenzen zwischen Objekten eigentlich nicht ernsthaft unterstützt werden als solche. Da muss man sich ja tatsächlich fragen, warum das nicht irgendwie vor 10 Jahren schon auf den Plan gekommen ist.
Ja.
Ich bin mir halt nicht sicher, ob es nicht solche Sachen gibt. Also das wäre halt tatsächlich mal eine Geschichte, das halt genauer nachzuforschen.
Stimmt.
Aber das ist ja einfach so. Es ist ja sonst nicht gelöst. Ich muss halt irgendwie sagen, ich erzeuge mal ein Objekt neu. Es gibt irgendwie das Factory-Pattern. Es gibt das Singleton-Pattern. Es gibt irgendwelche anderen Möglichkeiten, dass ich mir halt über irgendwelche statischen Methoden dann die Objekte halt hole. Oder was weiß ich. Und es gibt aber nicht eben diesen einen Weg, der halt sagt, so baue ich mein Objektnetz auf und das ist der Weg, den ich halt gehe.
Ja.
Was halt, ja, eben wie gesagt, komisch ist einfach.
Gibt es dafür schon gute Tools? Jetzt zum einen Werkzeugunterstützung, aber auch Refactoring-Unterstützung, um halt das sind ja XML-Konfigurationen, die ich da ablege. Das ist ja ein Software-Konfigurationsmanagement in Form von XML-Metadaten, die halt beschreiben, wie die Anwendung nachher wirklich zur Laufzeit zusammengebaut ist, aus welchen Objekten halt mein System halt, wie das System zusammenhängt. Gibt es dafür schon Werkzeuge?
Also das eine, was einem natürlich hilft, ist irgendwie ein XML-basierter Editor, der halt einem zumindest die Sachen aus der, also die wohlgeformt halt abnimmt, also dass er halt in der DTD guckt, was wo erlaubt ist. Und es gibt dann eben für Eclipse die Spring IDE, die halt dann solche Tests macht, dass sie halt sagt, okay, du hast halt gesagt, dieser Bean soll halt von einer Instanz dieser Klasse sein.
Mhm.
Die Klasse gibt es aber gar nicht oder diese Property gibt es nicht, die du da versuchst zu setzen und so weiter. Also von daher ist halt schon eine Unterstützung da. Eine Unterstützung für Refactorings, also der Refactoring, die Refactoring-Unterstützung von Eclipse ist ja auch dazu in der Lage halt, Textdateien mit zu untersuchen. Von daher würde das halt im Prinzip auch gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, solche Konfigurationsfiles halt mit Spring IDE und einem externen Werkzeug halt grafisch darzustellen. Also von daher ist da halt schon einiges vorhanden.
Mhm. Was ich ja häufig verwende in Eclipse, wenn ich mich mit Code beschäftige, den ich selbst gar nicht kenne, dass ich gucke, wer verwendet denn dieses Objekt, diese Klasse? Das ist natürlich jetzt eine Sache, die sehe ich dort nicht mehr so unmittelbar, oder? Ich meine, eigentlich müsste ich sowas wie, ich müsste halt das, was als Statik definiert ist, dann irgendwie zur Laufzeit angucken können. Sowas ähnliches wie ein Objektdiagramm zeichnen können. Dass ich sehe einfach, das System hängt jetzt so zusammen, damit ich zur Laufzeit sehen kann, vielleicht auch zum Debuggen oder zum Testen oder allgemein, um das Verständnis aufzubauen, zu sehen, welche konkrete Instanz wird jetzt hinter diesem Interface zum Beispiel verwendet oder so. Ist das ein Problem in der Praxis?
Also ich denke eher nicht. Also die eine Sache ist halt, dass ich die Konfiguration, wie gesagt, grafisch darstellen kann. Das heißt, dadurch kriege ich halt schon so ein Beziehungsgeflecht irgendwie raus. Und ansonsten habe ich immer die Möglichkeit, also ich meine, im Debugger sehe ich das ja auch. Das Ding ist ja gerade, dass das, was ich da halt konfiguriere, wenn ich es zur Laufzeit halt habe, sind es ja ganz normale Objektreferenzen. Es ist ja nichts Magisches, was da passiert.
Ja.
Und von daher ist das da halt auch einfach möglich, sich durch den Objektgrafen durchzunavigieren. Also an einigen Stellen sind dann halt ein paar Tricks. Also es wird halt intern CGLib benutzt und Dynamic Proxies zum Teil. Aber davon abgesehen ist das eben straightforward.
Mhm. Gut, kommen wir mal zur Anbindung von Datenbanken. Zum Beispiel gibt es da verschiedene Strategien in dem Spring Framework.
Ja. Das finde ich, ist halt auch eine der interessanten Geschichten, dass sozusagen die Best Practices, die man halt so hat im Bereich J2E-Entwicklung, werden eigentlich durch Spring nahegelegt. Das sieht man eben auch an der Auswahl der Tools. Also es ist eben so, dass es eine Unterstützung gibt eben für JDO, für Hibernate und für Ibatis und dann eben für JDBC pur. Die Unterstützung für JDBC pur ist halt löst zwei Probleme. Einmal diese Geschichte, dass ich halt sage, okay, ich muss am Ende vom JDBC-Zugriff halt die Resource-Miner aufräumen. Dafür gibt es halt so einen Template-Mechanismus, das heißt, ich habe ein JDBC-Template, sagt dem halt, führt den folgenden Code aus und der räumt halt dann anschließend die Verbindung wieder auf, die Result-Sets und all diese ganzen Geschichten. Mhm. Was halt eine typische Fehlerquelle ist und zum anderen eben eins dieser Beispiele von Code ist, den ich halt andauernd wieder und wieder und wieder schreibe und der halt durch Spring dann einfach eliminiert wird. Das andere, was eben, wenn man sich mit diesen Serveranwendungen auseinandersetzt, was da halt ein relativ übliches Pattern ist, ist eben die Geschichte, dass ich sage, ein technisches Problem wird eine Runtime Exception. Also wir haben ja in Java Runtime Exceptions, zum Beispiel aus dem Grund, weil eben an jeder Stelle, wo ich an einem Objekt eine Methode aufrufe, kann ich halt eine Null-Point Exception bekommen, weil das Objekt nun zufällig eben oder null ist. So, und da will ich halt nicht jedes Mal irgendwie sagen try und dann catch null pointer exception und irgendwas rausgeben. Aus dem Grund ist es ja eben so, dass das eben unchecked exceptions sind. Mhm. So, wenn ich eine Serveranwendung habe, ist es eben so, dass halt im Prinzip jeder Objektzugriff eigentlich eine Datenbank exception werfen kann, weil letztendlich geht eben alles auf die Datenbank. Und ist es eben so, dass Spring die SQL exception, die ja eben eine checked exception ist, umwandelt in eine runtime exception. Und dadurch eben dieses Problem eliminiert. Das heißt, ich kann halt immer noch diese Exception fangen, wenn ich es denn nun unbedingt möchte.
Ja.
Ich kann aber gleichzeitig eben, ich muss es halt nicht, wenn ich es nicht will.
Mhm.
Das ist auch eine übliche Geschichte. Also bei EGB ist es halt so, dass ich dann die Exceptions in solche EGB-Exceptions einpacke. Das ist eben bei Spring per Default drin.
Mhm.
Und das andere, was es halt tut, was halt auch relativ elegant ist, dass eben JDBC-Exceptions umgewandelt werden. Es ist ja eben typischerweise so, dass ich diese SQL-Exception habe und dann kriege ich eben einen Datenbank-Return-Code oder was.
Ja.
Irgendwas halt, was ich eben nicht genau interpretieren kann. Also zumindest nicht datenbankunabhängig. Und da wird eben eine eigene Exception-Hierarchie dann genutzt, um das umzusetzen. Diese beiden Mechanismen, also der Template-Mechanismus und dieses Runtime-Exception-Thema, sind Sachen, die sich halt durch Spring durchziehen. Also das ist ein Teil dieser Vereinfachung von den APIs.
Mhm.
Das führt eben dazu, dass ich typischerweise JDBC-Zugriffe oder so halt deutlich einfacher werden und das gilt dann eben für Java-Mail-Zugriffe oder andere Dinge halt genauso.
Mhm.
Bei Hibernate ist es so, dass ich halt den Vorteil habe, dass ich dort nicht mehr diese Hibernate-Session also einmal eben wieder Template-Mechanismus, Runtime-Exceptions und ich habe zusätzlich den Vorteil, dass ich mich nicht mehr um diese Hibernate-Session kümmern muss, sondern die wird von Spring verwaltet und wird halt auch hinter meinem Rücken sozusagen an den Thread gehängt und ich kriege sie dann halt einfach, wenn ich sie gebrauche. Das ist halt auch ein extremer Vorteil. Bei IBAT ist dann eben auch der Template-Mechanismus. IBAT ist sowieso eine relativ interessante Geschichte. Das ist ein hängt irgendwo zwischen JDBC und Hibernate. Also es ist nicht ein voller OR-Mapper, sondern es ist eben ein System, wo ich in ein eigenes Konfigurationsfile Datenbank-Queries auslagern kann und dann darauf zugreifen kann. Was eben bedeutet, dass ich halt immer noch SQL in den Fingern habe, was ich ja bei Hibernate bei typischer Benutzung eben nicht mehr habe. Aber ich habe es eben ein eigenes Konfigurationsfile ausgelagert. Und es gibt dann halt zum Beispiel auch so Caching-Geschichten, dass man halt sagen kann, okay, bitte halt die letzten Ergebnisse von dieser Query vor und cache die halt bei dir. Und und JDO eben auch Template-Mechanismus und so weiter. Und da sieht man halt, dass ich die Möglichkeit habe, aus etablierten und guten Persistenzlösungen eben welche auszuwählen, die halt auch wieder nicht unbedingt standardisiert sind. Also das Einzige, was ja da standardisiert ist, ist halt JDBC und JDO. die aber eben in der Praxis sich bewährt haben. Und ich kriege eben ein einheitliches Programmierschema dadurch diesen Template-Mechanismus und die Exceptions.
Deswegen ist es ja auch oben beim Frontend, oder? Das Web Model View Controller Framework von Spring basiert auf den gleichen Prinzipien im Grunde, oder?
Also das, ich glaube, der Vorteil von dem Model View Controller Framework ist, also die Konkurrenz, zu der es steht, ist ja Struts. So, Struts ist eben, hat, glaube ich, eine ziemlich große Marktdurchdringung, also eine massiv große Marktdurchdringung.
Sicher, ja.
Und ist, glaube ich, ein extremer Fortschritt zu kein Struts. Also echt massiver Fortschritt.
Klar.
Da kommt Spring, glaube ich, also Spring ist, glaube ich, nur besser. Es ist keine wirkliche Revolution. Deswegen bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das Model View Controller Framework, also obwohl es halt sehr gut ist, halt wirklich so der wichtigste Teil von Spring ist. Der Vorteil, der halt da existiert, ist, dass ich halt statt dieser Action Forms von Struts einfache normale Java Beans benutzen kann. Das ist relativ, also vereinfacht diese Geschichte. Und genau dieses Schema von Vereinfachung habe ich halt an anderen Stellen auch. Also das Modell bei Spring ist letztendlich nur eine Hashmap, wo ich halt irgendwie für bestimmte Keys irgendwelche Werte da halt rein tue. Und bei Views habe ich halt zusätzliche Flexibilität einfach dadurch, dass ich halt das Auflösen der Views rausziehen kann und konfigurieren kann. Also ich kann eigentlich bei Spring so ziemlich alles, was da drin ist, irgendwie durch Konfiguration und Einsetzen von einem eigenen Bean, also in diesem Fall eben von einem eigenen View Resolver, kann ich eben von dem Default-Verfahren abweichen. Und dadurch kann ich dafür sorgen, dass ich halt beliebige Views integrieren kann. Also ich sage, eine View aus Sicht des Controllers ist halt nur einfach ein Name, also ein String. So, da sieht man wieder, das ist halt das Einfachste, was da passieren kann. So, dieser String wird dann eben von dem View Resolver genommen. Und im Normalfall ist es halt so, dass der halt vorne was ranhängt und hinten was ranhängt. Also was weiß ich, .jsp und halt ein Verzeichnis. Und dann wird halt eine JSP-Seite da draus. Er kann aber genauso gut sagen, okay, ich nehme das Ding jetzt und baue daraus, ruft jetzt eine eigene Spring Bean auf, die daraus beispielsweise ein Excel Spreadsheet erzeugt oder ein PDF-File. Oder ich kann halt andere View-Technologien integrieren, wie Struts Tiles beispielsweise. Und das ist wieder so eine, also zeigt wieder eine sehr große Flexibilität und halt eine sehr große Schlichtheit. Nur es ist eben, also eigentlich ist es halt ein weiteres Model View Controller Framework. Und ich glaube, dass es halt technisch besser ist als Struts, also das ist relativ klar. Und ich habe auch das Gefühl, dass so langsam punktuell Kritik anfängt an Struts. Also das ist ja auch eine typische Sache, dass halt irgendwie nach ein paar Jahren man dann irgendwie sagt, okay, die alten Technologien, die haben halt dann doch Schwächen. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob wir nicht in Zukunft eher als typisches Szenario haben, dass man halt Struts als Webfrontend benutzt und dahinter halt Spring nutzt.
Ja.
Und weniger Spring MVC.
Ja. Eins der Attribute von Spring ist dann ja auch, dass es eigentlich relativ invasiv ist. Man muss von keinen Klassen erben. Ist das in der Praxis wirklich so, dass es sich jetzt nicht in den Code ausbreitet, in den eigentlichen Anwendungscode? Wie sind deine Erfahrungen?
Das hängt davon ab. Also das Ding ist halt, wenn ich bestimmte Features benutze, also zum Beispiel diese JDBC-Templates, dann ist es trivialerweise so, dass ich halt Abhängigkeiten zu dem Spring-Framework bekomme. Ich bekomme aber, ich kann Code, der halt nur auf Dependency-Injection basiert, relativ weitgehend frei halten davon.
Das sind ja eigentlich nur plain old Java-Objects, wird ja immer gesagt, die POJOs, wo ich einfach nur die ganz uralten eigentlich Java-Beans-Konventionen einhalten muss.
Genau. Also und von daher glaube ich, dass das, also ist es eben so, dass die typischen funktionalen Objekte davon oder fachlichen Objekte davon halt eher frei bleiben. Aber es ist eben so, wenn ich halt anfange, mehr davon zu benutzen, dann ist es logischerweise so, dass ich halt irgendwo Abhängigkeiten bekomme. Also wenn ich halt das JDBC-Framework nutze, dann habe ich halt eine Abhängigkeit zu dem JDBC-Framework. Aber ich wüsste halt auch nicht, was daran irgendwie verwerflich oder schlimm sein sollte. Also ist halt ein Framework, was man nutzt.
Ich glaube, eine große Frage, die ich von vielen Leuten höre und die ich mich auch mal selbst gestellt habe, ist, welche Granularität strebe ich eigentlich an für die einzelnen, ich sag mal, Komponenten, die ich da zusammenstöpsel?
Ja, das ist eine relativ gute Frage. Also die Objekte, die ich typischerweise als Spring Beans verwalte, sind, glaube ich, solche Objekte, die halt Services anbieten. Mhm. Also sowas wie ein DAO oder eben solche Services, die ich halt nach draußen gebe, also die ich halt sonst als Stateless Session Beans oder sowas modellieren würde.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die typische Granularität. Ein typischer Fall für etwas, was eben eher kein Spring-Objekt in dem Sinne ist, ist eben sowas wie so ein fachlicher Datencontainer, also sowas wie ein Kunde oder so.
Mhm.
Weil der halt einfach nur umher, also hin und her gegeben wird zwischen dem DAO und den verschiedenen anderen Service-Objekten und einfach wahrscheinlich mit dem New-Operator irgendwo erzeugt wird.
Ja.
Man kann natürlich auch diese Objekte, wenn man das halt unbedingt möchte, zu Spring-Objekten machen. Es gibt da einige geschickte Mechanismen. Also man kann eben sagen, ich habe eine Methode definiert, die aufgerufen wird jedes Mal, wenn ich einen neuen Kunden erzeugen will. Und die kann ich halt dann überschreiben lassen, sodass dort dann in Wirklichkeit die Bean Factory aufgerufen wird, also eben Spring aktiv wird und dieses Objekt erzeugt.
Ja.
Also dadurch kann ich halt diesen New-Operator, den ich halt sonst versucht wäre zu schreiben, oder einen direkten Zugriff auf die Bean Factory, die ich sonst schreiben müsste, kann ich halt eliminieren und kann halt sagen, ich rufe einfach eine Methode auf und ich habe wieder keine Dependencies, obwohl halt das Ding tatsächlich von der Bean Factory erzeugt wird. Darüber könnte ich dann eben sowas wie ein Kundenobjekt auch von Spring erzeugen lassen. Das ist aber eben die Frage, ob das sinnhaft ist, weil mir dann halt irgendwann die Konfiguration explodiert. Ein Problem oder was man halt im Hintergrund dabei beachten muss, ist, das Spring AOP-Framework, also eben für die Aspektorientierung, kann natürlich nur auf Objekte zugreifen, die halt sozusagen unter Spring-Kontrolle stehen.
Mhm.
Das heißt, Aspekte kann ich halt definieren, typischerweise für solche Sachen wie eben diese DAOs oder irgendwelche anderen Services, die ich halt habe, was ja auch sinnvoll ist, weil da will ich typischerweise solche Sachen machen wie eben Transaktionen, Sicherheit und so weiter, was ja die klassischen Aspekte sind in solchen Geschäftsanwendungen. Aber es bedeutet halt, dass ich nur mit Klimmzügen Aspekte definieren kann für so etwas wie eben so einen Datencontainer, den ich halt umhergebe. Nämlich dadurch, dass ich ihn dann halt durch Spring erzeugen lasse, was halt möglicherweise nicht sinnvoll ist. So, und an der Stelle ist dann eigentlich die Lösung halt zu sagen, okay, nutze halt AspectJ und damit kannst du es halt dann tun.
Mhm. Die Dinge werden ebenfalls, Aspekte werden ebenfalls über XML-Dateien gesteuert, oder?
Genau. Also da ist es halt so, dass man eben Point Cuts und Advices definieren kann. Also man kann halt definieren, wo ein Aspekt ansetzt, also eben den Point Cut, und was genau passieren soll, eben den Advice. Und kann da der, was halt dann hinter den Kulissen passiert, ist, dass halt bei der Dependency Injection statt dem eigentlichen Objekt ein Objekt erzeugt wird, das eben diese Aspekte zusätzlich aufruft. Das funktioniert entweder durch Dynamic Proxies. Da baut man halt einen Dynamic Proxy, der halt Aufrufe gegenüber dem Interface entgegennimmt, den Advice aufruft und dann halt anschließend das eigentliche Objekt. Oder mit CGLib, für den Fall, dass ich halt keine Interfaces benutze. Da werden dann halt Subklassen gebaut, die die Methoden überschreiben und halt dann die Advices ausführen und dann eben die eigentliche Methode. Wobei letzteres eben auch offensichtlich effizienter ist. Der Trick dabei ist, also das ist ein Verfahren, was halt so ungewöhnlich nun auch wieder deutlich eben nicht ist. Also ähnliche Verfahren gibt es eben zum Beispiel in JBoss AOP, also in der AOP-Implementierung. AspectJ hat eben einen anderen Ansatz. Das Interessante oder die interessante Geschichte, warum es halt bei Spring interessant ist, ist, weil ich eben durch die Dependency Injection einen natürlichen Punkt habe, an dem eben diese Aspekte ansetzen können.
Guter Punkt, ja.
Und das ist eben genau der Vorteil. Also an der Stelle, wo ich halt die Erzeugung der Objekte eben dieser Bean Factory überlasse, habe ich eben den Vorteil, dass ich halt dort eben Aspekte einweben kann und dadurch fällt dann halt sozusagen alles in die richtige Stelle und arbeitet halt vernünftig zusammen.
Das ist ganz schick. Haben wir eigentlich die Standsäulen abgegrast, oder?
Ja, im Wesentlichen schon, denke ich.
Welche, es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die jetzt um Spring herum entstehen. Gibt es da irgendwelche interessanten, weiß ich nicht, Ideen, Werkzeuge?
Also ich glaube, dass da einige interessante Sachen sind. Die eine Geschichte ist das SEGI-Framework, was sich halt anschickt, das Thema Security zu erledigen. Das ist ja auch ein traditionelles Thema, was eben zum Beispiel bei EGB nur unzureichend gelöst ist.
Ist das auch Open Source?
Das ist auch Open Source, mhm. Ja. Und das basiert, also das implementiert halt diesen Sicherheitsaspekt von einer Anwendung. Und von daher ist das halt schon mal, also ist das, glaube ich, eine Lösung für ein Problem, was halt in der Realität sehr häufig auftritt.
Absolut.
Es gibt das Spring Webflow, was den Ansatz verfolgt, dass man halt bei einer Webanwendung statt den verschiedenen Seiten eben den Flow in den Mittelpunkt stellt, also das eben als zentrale Abstraktion verwendet. Ja, Spring IDE und diese verschiedenen Tools, aber das sind eben eher Entwicklertools. Es gibt eine Herauslösung von dem MVC-Framework, wenn ich mich nicht irre, dass man das halt auch noch einzeln benutzen kann. Von daher ist es eben so, dass da halt tatsächlich eine ganze Menge einfach passiert und eben sich da drum herum gruppiert im Moment.
Mhm. Haben wir uns vor dem Interview ganz kurz darüber unterhalten, wie ist das Verhältnis von Spring zu modellgetriebener Entwicklung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die eine Geschichte, die halt Spring sich nun deutlich auf die Fahnen geschrieben hat, ist eben zu sagen, okay, wir wollen halt ein Programmiermodell haben, das eben weniger Glue-Code hat. Und an vielen Stellen ist es auch so, dass eben gerade bei EGB eben solche Sachen wie Xdoclet eine Geschichte sind, die halt dazu führt, dass man halt einen Generator benutzt, um eben Dinge zu erzeugen, die halt bei einem guten Programmiermodell nicht generiert werden müssten. Also eben diese Deployment-Deskriptoren sind halt einfach überladen. Es gibt zwar eben auch diese Geschichte, dass man halt sagt, man gebraucht sie gar nicht, das glaube ich nicht. Also ich glaube, man gebraucht halt schon die Konfiguration von irgendwie Komponenten extern gehalten in einem eigenen Fall, aber es ist halt mit den Deployment-Deskriptoren deutlich zu groß geworden. Das heißt, wenn man also so dran geht, muss man halt sagen, dass halt Spring und Generierung in gewisser Weise halt Gegensätze sind. Also im Prinzip sagt Spring erstmal, wenn ich die Plattform gut mache, habe ich kaum das Bedürfnis, einen Generator zu benutzen. Das Interessante ist jetzt aber, dass es halt trotzdem deutliche Berührungspunkte gibt und dass es halt trotzdem Sinn macht, einen Generator, der halt nicht nur dazu genutzt wird, um halt sozusagen die Plattform zu reparieren, so einen Generator halt zu nutzen. Das haben wir halt auch im Projekt schon verwendet. Und der Vorteil, der sich halt einfach ergibt, ist, dass ich eben eine Modellierung machen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Business-Entität, eben sowas wie diesen berühmten Kunden. Daraus kann ich dann eben einmal den Datencontainer bauen, Kunde. Dann kann ich ein DAO daraus generieren. Dann kann ich zum Beispiel eine Hibernate-Konfiguration daraus generieren. Ich kann HQL-Statements, also Query-Expressions, also eben Anfragen in der Hibernate-Anfragesprache definieren. Mhm. Ich könnte zum Beispiel eben sagen, okay, ich habe ein Attribut, markiere das und sage dann halt, danach kann man halt suchen und dann kann ich halt daraus ziemlich genau die Hibernate Query Language Ausdruck dafür halt generieren. Und an der Stelle sieht man eigentlich auch schon, ich habe halt bei diesem Ansatz verschiedene Dinge, die ich generiere. Also ich habe halt zum einen Java-Objekte, da könnte man tatsächlich argumentieren, wenn ich halt extrem gut bin, schaffe ich es halt vielleicht gerade eben mit JDK 1.5 und generischen Typen halt einen generischen DAO zu entwickeln, der eben einfach für alle Datencontainer, die mir so einfallen, passen. Mhm. Gut, mag halt sein. Was hier aber was halt schwer oder unmöglich ist, ist eben diese Hibernate Query Language Ausdrücke zu optimieren und halt wegzubekommen oder eben die Hibernate-Konfiguration. Die ergibt sich aber eben auch aus dem Modell. Das heißt, schon bei so einem trivialen Fall, dass ich halt sage, ich habe halt eine Geschäftsentität und will die halt abbilden, erleichtert mir ein Generator trotzdem, dass ich eine sehr gute Plattform habe, wie eben Spring, die Arbeit. Und von daher gibt es da eben also eine, ja, einfach ein noch Sinn dafür, einen Generator einzusetzen, sehr deutlich. Umgekehrt könnte man jetzt fragen, also wenn ich halt so einen Generator habe, dann kann ich ja irgendwie auch gleich wieder auf ein weniger elegantes Entwicklungsmodell umschalten, weil das ist dann halt eh egal. Das glaube ich aber ist halt nicht der Fall, weil ich muss den Generator selber eben auch typischerweise pflegen und entwickeln. Und wenn ich halt eine gute Plattform habe, wie eben Spring beispielsweise, ist es halt leicht, den Generator zu pflegen, zu entwerfen und halt weiterzubringen. Von daher macht das eben Sinn. Und die andere Geschichte ist, ich werde halt auch nicht jeden allen Code generieren, sondern ich werde typischerweise so etwas haben, dass ich halt irgendwo Stellen habe, wo ich halt selber noch Code reinschreibe. Und da ist es halt auch wieder so, dass ich mir halt einen Gefallen tue, wenn ich halt eine gute Plattform habe, weil die halt an diesen Stellen genau durchscheint. Dadurch kann man also sagen, dass da halt eigentlich eher Synergieeffekte sind und nicht so ein Gegensatz, wie man das eigentlich denken würde. Es gibt eben auch für das Andromeda ein Spring Cartridge, womit man halt auch aus Andromeda heraus generieren kann. Wir selber haben halt den Open Architecture Generator benutzt und von daher ist es eben auch so, dass in dieser MDA oder Model Driven Software Development Welt eben da drauf geachtet wird und dass da eben auch einiges entsteht, was eben genutzt werden kann.
Mhm. Mal eine böse Frage, warum überhaupt Java oder J2EE? Wenn man sich halt anschaut, ich glaube meines Wissens, große, ich sag mal, verteilte Systeme wie Amazon, Google, Yahoo, die benutzen, glaube ich, was allgemein unter diesem Begriff LAMP geht, so Linux, Apache, Python, Perl, diese Geschichten halt, ja. PHP. Warum machen wir das?
Also ich glaube, es gibt eine Success Story über J2EE und das ist meiner Ansicht nach eBay. Und da geht es eben genau darum, dass eBay eben auf J2EE läuft. Das ist eine Sun Success Story. Also das nur am Rande. Also von daher ist das eben nicht, ist relativ lustig. Also Webserver ist eben Microsoft IIS. Dann gibt es eben auf Mitteltier, ich meine Web4 auf Solaris und dann eben im Backend Oracle. Also das hat halt mit LAMP nicht sehr viel zu tun. Die Antwort auf diese Frage fällt mir halt ehrlich gesagt etwas schwer. Es gibt eben Vergleiche zum Beispiel eben zwischen Spring und Ruby on Rails. Eben diesem Web-Framework für die Programmiersprache Ruby. Und da ist es eben so, dass halt argumentiert wird, dass eben Ruby on Rails deutlich effizienter ist, dass sie halt dort mit weniger Code mehr erreichen kann und so weiter und so weiter. Mhm. Und das ist eben auch das, was man sonst halt auf dieser Ecke relativ häufig hört. Mir selber fehlt ehrlich gesagt die Erfahrung, um das endgültig bewerten zu können. Also Ruby wäre halt mal eine Geschichte, die man sich halt intensiver angucken muss. Und solche schwach getypten, dynamisch getypten objektorientierten Sprachen, also Smalltalk fällt ja auch in diese Ecke, sind ja schon lange etabliert und bringen da eine ganze Menge.
Richtig.
Trotzdem glaube ich eben, dass es schwer ist, bestimmte Dinge wie eben ein skalierbarer Application Server, wenn ich den halt dann tatsächlich gebrauche, das sind halt möglicherweise weniger Fälle, als man denkt, oder Two-Face-Commit über mehrere Datenbanken und so weiter, sind halt Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass halt J2EE als Plattform einfach schon lange präsent ist und diese Probleme halt tatsächlich gut löst und halt auch verlässlich löst. Die andere Sache ist, dass ich glaube, dass wir halt mit Java halt gerade durch Tools wie im Eclipse, aber eben auch weitere Tools, also Profiler, überhaupt der gesamte Eclipse-Plugin-Markt, der halt irgendwie entsteht oder entstanden ist, dass dadurch eben eine ganze Menge an, oder auch die modellgetriebenen Ansätze, die eben auch sehr stark in Richtung Java gehen und die ich halt auch mit, die auch in Eclipse wieder irgendwo ihre Heimat finden, dass halt da einfach eine Gesamt-Community sozusagen da ist, die halt ein deutlicher Vorteil ist. Also sprich, eine Entwicklungsoberfläche wie im Eclipse ist eben eine Geschichte, die ein relatives Alleinstellungsmerkmal ist und eben auch zum Beispiel gegenüber der .NET-Welt meiner Ansicht nach ein Alleinstellungsmerkmal ist. Denn Visual Studio ist halt eben noch nicht mal dazu in der Lage, im Moment Refactorings zu unterstützen.
Ja.
die haben andere Stärken, aber für mich ist halt dieses Arbeiten mit Refactorings und so weiter ist eigentlich eine der, ist eine wichtige Geschichte halt, gerade in Bezug auf Eclipse. So, und von daher bin ich mir halt insgesamt nicht sicher, ob man halt mit solchen Skriptsprachen ähnlich gute Ergebnisse erzielt, erzielen kann, halt bei nicht trivialen Anwendungen. Die nächste Geschichte ist, ich glaube halt, dass wir, also es geht halt tatsächlich bei Java, glaube ich, um die Plattform. Und genau genommen geht es eigentlich auch nicht um die Plattform J2E, sondern es geht um die Plattform, die halt bestimmte Hersteller anbieten, also IBM eben mit WebSphere und dem, was halt darum herum existiert, SAP mit NetWeaver. Und wenn man halt in dieser Kategorie denkt, also dann kann man halt diskutieren, also wer wäre halt noch möglicher Kandidat und so weiter, also da gibt es eben eine Palette. In dem Bereich fällt halt auch definitiv Microsoft.net. Und wenn man halt sagt, es ist eine Plattform und das ist halt das Hauptfeature und nicht so sehr die Programmiersprache, dann treten diese Geschichten halt in den Hintergrund und dann ist es halt, also geht es nicht darum, um die Features von Java, sondern es geht darum, welche Features mir die Plattform anbietet. Und dann kann ich halt solche Sachen auch in Jython oder so programmieren. Das ist halt eine andere Geschichte. Mhm. Aber es ist eben die Plattform, für die ich mich entscheide. Ja. Und das macht .NET ja auch vor. Also bei .NET ist es ja eben auch so, dass ich halt sage, es ist halt eigentlich nicht interessant, in welcher Programmiersprache ich entwickle. Die unterstützen ja auch Python, soweit ich weiß, ziemlich intensiv und gut und haben da halt auch jemanden, der dieses Iron Python, was eben speziell auf die .NET-Plattform zugeschnitten ist. Ich glaube, das wird sogar von Microsoft selbst entwickelt. Und die treiben das ja sehr weit, dass die halt sagen, okay, es geht halt tatsächlich um die Plattform und es geht nicht darum, C-Sharp zu programmieren, sondern das ist eben eine von vielen Sprachen. Und das ist, glaube ich, das, was man dabei im Hinterkopf haben muss. Also die Frage ist halt irgendwie auch, wenn ich halt sage, ich benutze halt Ruby on Rails, und das bedeutet halt beispielsweise, dass ich halt sofort Apache benutze. Wie weit komme ich damit und welche Dinge kann ich damit nicht erschlagen? Und gerade eben solche Sachen wie SAP oder so, da gibt es ja eben Tonnen an Dingen, die halt einfach da sind und ich halt nutzen kann.
Das ist ein Argument.
Ja.
Gut, viele Dinge haben wir gar nicht angeschnitten. Remoting zum Beispiel nicht. Welche Frage hätte ich noch stellen sollen, welche ich nicht gestellt habe?
Also die wichtigen Dinge sind eigentlich alle gekommen. Also die Remoting-Geschichte ist halt tatsächlich auch noch eine interessante, weil es eben die Frage aufwirft, also letztendlich die Frage aufwirft, gebrauche ich wirklich einen Application-Server? Also da wird es sehr deutlich, weil eben gerade in der aktuellen Welt ich halt mit SOAP, Web Services oder alternativen Protokollen, die auf HTTP basieren, möglicherweise sogar weiterkomme als mit einem Application-Server. Mhm. Also ich habe weniger Aufwand, aber ich habe eben nur einen Tomcat und ich habe eben auch eine Skalierbarkeit und Clusterbarkeit, die eben einfach, also zumindest anders funktioniert als die von einem typischen Application-Server und auch eben also an Anzahl Maschinen gemessen halt auch höher geht. Und daher ist das eben auch noch eine interessante Technologie, die halt auch eben tatsächlich die Frage aufwirft, wie baue ich ein verteiltes System? Also gebrauche ich einen Application-Server? Mhm. Wofür? Welche Features gebrauche ich genau? Komme ich mit dem Web-Server hin? Und gerade eben in heutigen Anwendungen ist es eben so, dass ich typischerweise immer ein Web-Frontend habe und mir dann halt einen Gefallen tue, wenn ich halt den Web-Server auch für die verteilte Kommunikation nutze.
Ja.
Die letzte Geschichte, die dann eben auch gerade im Hinblick auf EGB spannend ist, ist eben...
Wollte ich noch fragen, genau, ja.
Genau. Ist denn, also das ist halt so eine Geschichte, die, also es gibt ja diese kritischen Betrachtungen von EGB, die dann halt sagen, okay, ich habe halt verschiedene Features, ich habe Sicherheit, darüber haben wir halt schon gesprochen, also SEG ist dann nach meinem Dafürhalten ein deutlich besserer Ansatz und ich glaube, dass halt EGB Security mit dem rollenbasierten Modell halt nur begrenzt nutzbar ist. Es gibt dann eben Stateful Session Beans, was ich eben typischerweise in der Web-Anwendung gerade durch HTTP-Sessions eigentlich ersetzen will. Mhm. Entity-Beans sind ja nun sozusagen offiziell als Legacy anerkannt. Also sprich in EGB 3 wird das eben komplett eliminiert und halt durch ein anderes Modell ersetzt. Sodass also übrig bleibt Message-Driven-Beans, Stateless-Session-Beans und Transaktion. Stateless-Session-Beans, hatte ich schon gesagt, kann ich halt dadurch hinbekommen, dass ich halt, wenn ich keinen EGB-Server benutze, halt Remoting benutze von einem Webserver. Message-Driven Beans bleiben dann halt erstmal so übrig. Und Transaktionen, da bietet halt Spring meiner Ansicht nach auch ein besseres Programmiermodell. Dadurch, dass ich eben Transaktionen zwar immer noch deklarieren kann, aber dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass es ein EGB-Server tut, sondern ich kann halt beliebige Transaktionen oder beliebige transaktionale Ressourcen dann damit bearbeiten. Das heißt, ich kann halt diese deklarativen Transaktionen hinschreiben und es reicht, wenn ich einfach eine Data Source habe, also einfach eine J2SE-Anwendung, eine ganz normale Java-Anwendung und selbst da kann ich eben mit deklarativen Transaktionen arbeiten. So, das heißt, wenn man jetzt sozusagen die Gleichung aufmacht und halt diese EGB-Feature-Liste sich halt hinmalt, kann man hinter alle einen Haken machen und man hat halt außerdem den Vorteil, dass ich halt nicht sage, ich gebrauche einen EGB-Server, sondern ich bin von der Basis hier flexibel. Und vor allem kann ich eine einfachere erreichen. Ich kann eben möglicherweise mit dem Webserver auskommen, eben einem Tomcat. Und die Flexibilität hat eben den Vorteil, dass ich anfangen kann und es halt entwickeln kann und halt später die Frage der Infrastruktur beantworten kann. Ich muss sie nicht von vornherein beantworten. Mhm. Das ist eben, also nach meinem Dafürhalten, ist eben das grundsätzliche Problem, also das wirklich fundamentale Problem von EGB, dass es eben eine Infrastruktur und ein Programmiermodell definiert. Die Infra will halt heißen, wenn ich nach dem EGB-Programmiermodell entwickle, bedeutet das, dass ich die Sachen auf dem EGB-Server nur dort so laufen lassen kann. Das ist mit EGB 3 ist es halt so, dass viele von diesen Konfigurationen eben in Annotationen ausgelagert sind. Aber solche, das bedeutet eben, wenn ich zum Beispiel Transaktionsannotationen habe, werden die eben trotzdem nur auf dem EGB-Server so verarbeitet. So, und das bedeutet halt für Tests, die ja halt zum Beispiel auch Transaktionslogik testen sollen, muss ich einen EGB-Server haben. Und mit Spring habe ich eben diese Einschränkung nicht. Das heißt, ich kann eben sagen, okay, ich nutze halt eine ganz normale J2SE-Anwendung, habe da Umgebung, habe da eben meine Transaktion deklariert und lasse es da halt laufen und das wird sich eben auf dem Application-Server genauso verhalten. So, und das ist eben das Problem. Also das Programmiermodell kann ich eben nur dann nutzen, wenn ich halt die entsprechende Infrastruktur habe, was eben bedeutet, dass es, dass ich bei Tests eben beispielsweise ein Problem habe und dass ich mich halt auf diese Infrastruktur festlege, obwohl ich möglicherweise mit einem einfachen Webserver ausreichen würde. Mhm. So, und das, da denke ich, hat Spring eben einen Vorteil.
Was ist deine Prognose bezüglich Spring und der Verbreitung in den nächsten Jahren, Monaten?
Das ist eine, also das ist eine relativ schwierige Frage. Ich glaube, es gibt im Moment einen großen Hype. Also man kann das zum Beispiel daran ermessen, wie viele Bücher halt erscheinen. Mhm. Und derer sind es halt schon eine ganze Menge. Ich bin halt auch im Moment gerade dabei, an einem zu schreiben. Und was dann halt hoffentlich im nächsten Jahr irgendwann rauskommt. Und der englischsprachige Markt wird halt im Moment wird halt sehr stark überrollt. Das ist eine Geschichte, die halt bei Java auch ein Indikator war für den Erfolg. Also es war dann irgendwann so, dass es mehr Java-Bücher als C++-Bücher gab. Richtig. Und inzwischen sind es halt irgendwie, also dominieren die halt den Markt. Ansonsten eben ein Ergebnis für mich von der JAX beispielsweise ist eben, ist eine größere, also die Konservativität der Leute größer ist, als ich gedacht hätte. Mhm. Was irgendwie ein Problem ist. Und die andere Geschichte ist eben, dass es so wahrgenommen wird, dass halt Spring im Wesentlichen eine Chance hat, bevor EGB 3 auf den Markt kommt. Mhm. Und das ist nach meiner Wahrnehmung, also das ist für mich ein grundsätzliches Problem der Wahrnehmung, weil ich halt nicht denke, dass Spring gegen EGB 3 positioniert ist oder sowas oder überhaupt gegen EGB positioniert ist. Also ich kann mit Spring auch EGBs entwickeln, das ist nicht das Thema. Sondern es ist eben so, dass ich halt Features habe, wie eben die Vereinfachung der Frameworks. Ich habe ein MVC-Framework, ich habe Dependency Injection und so weiter, die ich halt einfach überall nutzen kann. So, und von daher kann ich halt diese Argumentation, dass es halt so ein Fenster gibt, ein Zeitfenster, das halt genau so lange andauert, bis halt EGB 3 kommt, die Argumentation eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Ich denke, dass es Anzeichen gibt, dass halt Spring ein sehr großer Erfolg wird. Und von daher denke ich, wird es halt eine große Zukunft geben. Und ich glaube auch, dass es halt, also Struts beispielsweise ist ja eben ein gutes Beispiel für so ein Framework, was eben im Prinzip den gesamten Markt sozusagen dominiert. Und das kann ich mir eben bei Spring auch ohne weiteres vorstellen.
Lieber Hartab, vielen Dank.
Ja, danke auch.